Ja, jetzt sind wir wieder in der Werkstatt. Es ist wieder ein bisschen wärmer. Draußen haben sich ein paar anderen angesetzt und vielleicht auch ein bisschen in die Sonne gestellt. Ja, also wir haben noch Platz, weil so irgendwo jetzt Leute auch gesagt haben, ja, wird es dann zu eng hier in der Werkstatt. Ihr könnt dann ruhig einladen, wir kriegen die Leute rein. Auch wenn es jetzt ja, immer kälter wird, es war für uns das erste Versuch, wenn wir dann weiterhin draußen immer so Videoübertragung machen. Aber die meisten bringen wir ja auch hier drinnen rein. Ja, heute geht es um Habsucht oder auch um Habgier. Wir predigen ja viel zu selten eigentlich über den Umgang mit unserem Besitz. Jesus war da ganz anders. Er hat relativ oft darüber geredet. Vermutlich auch deshalb, weil er einfach gesehen hat, dass das für die Menschen doch ein größeres Problem ist. Wie sie mit dem Reichtum umgehen, mit dem Geld umgehen und wie das für viele auch vielleicht zu einem Götzen geworden ist. Habgier ist die Wurzel allen Übels. So sagte das mal der Paulus, und zwar seinem Freund, dem Timotheus. Wir lesen im 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? In manchen Übersetzungen steht er anstatt Habsucht, Habgier oder auch Geldgier. Wer dem Mammon, so wird der Götze des Geldes genannt, wer dem Mammon verfallen ist, der steht ja auch schon im Konflikt mit dem ersten Gebot, wo es ja heißt, wir sollen keine anderen Götter neben unserem lebendigen Gott haben, auch keine anderen anbeten, verehren. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, sagte Jesus mal. Wer sich nur an seinem Geld festhält, der wird irgendwann Gott loslassen, um in dem Bild von dieser Hand zu bleiben von vorher. Alles Böse erwächst aus der Habgier. Das fing ja im Grunde schon bei Adam und Eva an. Damals gab es noch kein Geld, aber eine wunderschöne Frucht. Und die anzuschauen war irgendwie verlockend. Aber sie nicht anfassen zu dürfen, fast unmöglich. Sie hat eine schöne, große Anziehungskraft ausgeübt auf die ersten Menschen, wie vielleicht für viele heute das Geld oder bestimmte Güter. Mit dem Essen der Frucht werdet ihr klug sein und unabhängig von Gott werden, so hat es die Schlange versprochen. Das war verlockend. Und letztlich war die Gier stärker als alle Warnungen Gottes. Ja, man könnte sagen, mit der Habgier fing alles an. Es ist eine Wurzelsünde und führt wie alle Sünden zur Trennung von Gott. In diesem Sinne ist es auch richtig, bei der Habsucht von einer Todsünde zu reden. So beschäftigen wir uns ja jetzt gerade im Herbst mit den großen Lastern der Menschheit, die von der Kirche im Mittelalter, vor allem auch von den Mönchen, als Wurzelsünden oder Todsünden bezeichnet wurden. Sünde bezeichnet einen Zustand der Trennung. Wer schon mal in Norwegen war, der weiß sicher, was ein Sund ist. Sund, so wird der Graben bezeichnet, der eine Insel vom Festland abtrennt. Sünde ist also nichts anderes als der Graben, der uns Menschen von Gott trennt. Und Paulus unterscheidet daher auch nicht, wie groß dieser Graben ist. Wie groß oder klein eine Sünde ist. Jede Sünde hat zur Folge, dass sie uns von Gott trennt. Das zu verleugnen oder verharmlosen oder es gar schön zu reden, das bringt alles nichts. Wer den Graben der Sünde nicht überwindet, der bleibt von Gott getrennt und somit vom Leben abgeschnitten, vom wahren Leben, vom ewigen Leben. Die frohe Botschaft des Evangeliums lautet daher, es gibt einen Weg. Das Kreuz Jesu überwindet diesen Graben. Wer Jesus vertraut, wer an ihn glaubt, wer auf seine Worte hört, wer sich bei ihm Rat holt, der findet einen Weg. Der findet im Kreuz die Vergebung seiner Schuld. Allein über das Kreuz finden wir den Weg zurück zu unserem Gott, zurück zum ewigen Leben. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Habsucht, ist aber auch, wie das Wort ja schon erahnen lässt, eine Sucht. Und das ist mein dritter Gedanke. Habsucht bezeichnet eine suchthafte Gier, immer mehr haben zu wollen und das, was man hat, am besten nicht mehr loszulassen. Habsucht und Geiz gehören daher eng zusammen. Geiz, so sagte mal einer, ist erstarrte Habsucht. Also wenn ich irgendwo das so lang festhalte, und so ist es ja beim Habgierigen, er rafft sich alles zusammen, alles, was er irgendwie in die Hände bekommen kann, und das ständige Zupacken und das krampfhafte Festhalten, das führt dazu, dass man irgendwann die Hand nicht mehr aufbringt. Mir ist es schon so passiert, wenn ich mal lang mit dem Hammer geschafft habe und man ewig lang gut zudrücken musste, irgendwann drückst du fast die Hände nicht mehr auf. Das ist die Folge. Das Problem bei fast allen Suchtarten ist, dass man sie oft unterschätzt, zu spät erkennt. Man erkennt dann vielleicht ein habgieriges Verhalten bei anderen, aber dass man selber betroffen ist, das will man oft nicht wahrhaben. Dazu braucht es diesen Blick von außen. Jesus hatte so einen Blick von außen, auf die Menschen, auf unser Leben. Und da es sein Sendungsauftrag war, uns Menschen von allem zu befreien, was unser Leben belastet, daher spricht er auch offen an, wo ihm Habgier begegnet ist. So zum Beispiel in unserem Predigtext von heute. Da wurde Jesus um Hilfe in einem Erbstreit gerufen. Ich lese uns mal die ersten Verse aus Lukas Evangelium Kapitel 12. Es sprach aber einer aus dem Volke zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Kommt einer und will Hilfe von Jesus. Aber Jesus will diesen Erbstreit hier gar nicht schlichten. Mit den Habgierigen will er überhaupt nichts zu tun haben. Jesus warnt vor jeder Form von Habgier. Und irgendwo sieht er auch hinter das Herz dieser zwei Brüder und erkennt wohl, was da dahinter steckt. Er kann das, Jesus, wie kein anderer, denn sein Leben ist das krasse Gegenteil. Er darf das ansprechen. Das Leben von Jesus war ein einziges Hergeben. Jesus hat nie etwas festgehalten. Er lebte sein Leben in völliger Hingabe. Zum Wohl der Menschen. Jesus gab alles. Seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, seine Liebe, bis zur Hingabe seines Lebens. Er zeigt uns damit das Geheimnis der verschwenderischen Liebe Gottes. Man kann hergeben, wenn man so reich ist wie Gott. Man muss sich an nichts festhalten. Bei Jesus finden wir den Weg zu einem echten und befreiten Leben. Durch das Loslassen. Durch das Loslassen all der Dinge, die wir ja eh nicht festhalten können. Um den Erbstreitern aufzuzeigen, dass sie gerade in einer gefährlichen Situation sind, erzählt er ihnen eine Geschichte, ein Gleichnis, das sie aufrütteln soll. Wir lesen weiter. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Nicht, dass der Kornbauer reiche Ernte eingefahren hat, ist das Problem. Auch nicht, dass er sich größere Scheunen gebaut hat, um das Korn einzusammeln. Das Problem ist, dass er im Anhäufen seiner Güter die Erfüllung seines Lebenstraumes sieht. Habe nun Ruhe, liebe Seele, iss und trink, habe guten Mut. Der reiche Kornbauer baut offenbar sein Leben allein auf seinen Besitz. Jetzt hat er es erreicht. Das ist sein Grundproblem. Er ist gefangen in seiner Sucht nach Reichtum und Wohlstand. Jetzt, wo er das alles erreicht hat, da sollte man doch meinen, dass er jetzt ruhig schlafen kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Seine Seele findet gar keine Ruhe. Sein Reichtum ist in Gefahr. Das spürt er und das hört er. Du nach. So meldet sich jetzt Gott zu Wort. Er lässt ihn nicht einfach so weiterleben. Er offenbart ihm schonungslos seine Lebenslüge. Wach doch auf, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem gehört dann, was du dir angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Jesus erzählt dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern aber nicht nur den beiden Erbstreitern, um ihnen zu helfen. Er will allen Zuhörern, auch uns, daran erinnern, dass der Reichtum, die Menschen in ihrer Habsucht anstreben, letztlich keinen Seelenfrieden bietet. Ein Gleichnis also, das durch alle Zeiten hindurch bis heute aktuell ist, das alle, auch uns, warnen und ansprechen soll. Aber was tun wir, wenn die Bibel bei vielen Leuten einfach nur im Regal stehen bleibt? Wenn diese Gleichnisse nicht mehr gelesen werden? Wenn die Ratschläge Jesu irgendwo nicht mehr die Menschen erreichen? Was tun wir dann? So dachte sich auch 1843 Charles Dickens. Und so schrieb er seine weltbekannte Weihnachtsgeschichte. Vor vielen Jahren habe ich merkt, immer um Weihnachten kommt die irgendwo im Fernsehen. Irgendwo wird die dann wieder rausgegraben. Er wollte damit seine wohlhabenden Leser damals auf die Not der Armen in der Gesellschaft in England aufmerksam machen. Er wollte, wie Jesus, den Menschen seiner Zeit bildhaft vor Augen malen, wohin ihr Leben gerade führt. Er wollte sie zum Nachdenken anregen, zum Umdenken einladen und letztlich von ihrer Habgier befreien. Denn noch ist es nie zu spät. Noch können wir unser Leben verändern. So auch dieser Ebenezer Scrooge. Er war ein geldgieriger, ein habsüchtiger Geizkragen. Seinem unterbezahlten Angestellten, den Bob, dem drohte er regelmäßig mit Kündigung, wenn der auch nur gewagt hat, wenn es so kalt ist wie vielleicht jetzt hier drin, und er wagt es, nur ein kleines Kohlestück ins Feuer nachzulegen. Dann hat er schon gesagt, das ist doch Verschwendung. Zieht er einen warmen Kittel an, das muss reichen. Für bedürftige Mitmenschen hatte er nur Geringschätzung übrig. Und Weihnachten, das war für ihn reine Geld- und Zeitverschwendung. Und so lehnte dieser Geizkragen auch an diesem Weihnachtsabend die Einladung seines Neffen ab, der ihn zum Weihnachtsessen, zu einem Festessen einladen wollte. So beging die weltbekannte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Doch in dieser heiligen Nacht bekommt der Ebenezer Scrooge in dieser Fantasy-Geschichte unerwarteten Besuch. Der Geist seines vor 7 Jahren verstorbenen Geschäftspartners, vom Jacob Marley, der sucht ihn auf. Er will ihn vor einem schrecklichen Schicksal warnen. Diese schaurige Erscheinung ist an eine lange und schwere Eisenkette gefesselt. Jene Kette, die er sich mit seiner Hartherzigkeit, seiner Habgier und seinem Geiz im Leben selber geschmiedet hat. Der Ebenezer Scrooge wird in dieser einen Nacht aber nicht nur mit seiner Vergangenheit konfrontiert. In der nächsten Szene führt ihn dieser Geist in die Gegenwart. Er lässt ihn hinter die Türen der Menschen blicken, die an diesem Weihnachtsabend unter seiner Habgier zu leiden hängt. So sieht er zum Beispiel den kleinen, schwerkranken Sohn seines Angestellten, der sich mit seinem geringen Gehalt die teure Medizin für seinen Sohn nicht mehr leisten kann. Doch erst die dritte Szene setzt er dem Ebenezer Scrooge so richtig zu, als er nämlich vom Geist in die Zukunft geführt wird. Da sieht er, wie sich an der Londoner Börse einige seiner Geschäftsmänner über einen verstorbenen Kollegen lustig machen. Der Ebenezer Scrooge muss dann erkennen, dass er selber dieser ungeliebte und einsame Tote war, dem niemand nachtrauen wollte. Scrooge bricht dann zusammen. Er gelobt auf seine Knien, sich zu bessern. Ja, wenn er doch nur nochmal ins Leben zurückkehren dürfte, nochmal neu anfangen könnte. Ganz offensichtlich diente dem Charles Dickens dieses Gleichnis von Jesu vom reichen Kornbauern als Vorlage. Denn so wie der reiche Kornbauer wird auch der habgierige Ebenezer Scrooge in einer Nacht plötzlich mit seinem Lebensende konfrontiert. Was bin ich nur für ein Narr gewesen, denkt er sich. Das Ende des reichen Kornbauern kennen wir nicht. Aber vom Lebensende des Ebenezer Scrooge, da können und sollen die Menschen bis heute lernen. Am Morgen des 25. Dezember, also an Weihnachten dann, da erwachte Scrooge wieder in seinem Schlafzimmer. So, als ob gar nichts gewesen wäre. Aber diese Nacht hat ihn verändert. Über alle Maßen erleichtert springt er durch sein Zimmer, voll guter Vorsätze. Jetzt will er das neu geschenkte Leben anders leben. Und er wird seinen Vorsätzen mehr als gerecht. Und illustriert mit seinem neuen Leben, wie Habsucht und Geiz überwunden werden können. Und so lautet die Botschaft der Weihnachtsgeschichte und auch mein fünfter Punkt. Habsucht ist zwar eine Krankheit, aber sie ist heilbar. Durch das Öffnen der durch Habgier erstarrten Hände, durch Hergeben, durch Teilen, durch Hingabe. Und all das tut der Ebenezer Scrooge. Zunächst schickt er seinem Angestellten als anonymer Spender einen riesigen Truthahn, als Festtagsbraten. Und er erhöht sein Gehalt. Und den zwei Gentlemen, die wie jedes Jahr an Weihnachten für wohltätige Zwecke sammeln und denen er am Tag vorher noch eine Abfuhr erteilt hatte, denen gibt er eine großzügige Spende. So großzügig, dass er auch für die letzten Jahre entschädigen soll. Und er versöhnt sich mit seinem Neffen. Er feiert das erste Mal richtig Weihnachten. Und zu guter Letzt wird er für den kleinen, kranken Sohn seines Angestellten wie ein zweiter Vater. Durch seine Hilfe bekommt er die beste medizinische Behandlung und wird wieder gesund. Charles Dickens hat mit dieser bewegenden Geschichte nicht nur mir, sondern ich glaube vielen Menschen das Herz geöffnet. Geholfen hat, darüber nachzudenken, wie wir unser Leben leben und großzügiger und weitherziger zu werden. Aber wir kommen nochmal zurück zu unserem Predigtext, denn er ist noch nicht ganz zu Ende und hat uns noch eine weitere Erkenntnis bereit. Die Habsucht ist die Sehnsucht nach Sicherheit, habe ich sie überschrieben. Hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht, sagt man. Auch hinter der Habsucht. Auch hinter der Habsucht des reichen Kornbauern, da steckt doch eigentlich eine Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht nach Sicherheit, die Sehnsucht nach Unabhängigkeit. Und diese Sehnsucht, die kennen wir doch irgendwie alle, oder? Den meisten von uns geht es vermutlich gerade nicht schlecht. Aber doch haben viele Menschen gerade Angst, dass die Mittel in der Zukunft vielleicht knapper werden könnten. Was wird aus meiner Rente? Ich habe sie noch vor mir. Ich muss mich eher fragen, gibt es das überhaupt noch, wenn ich in 15, 16 Jahren mal zu weit bin? Ich hoffe schon. Die Gefahr ist groß, dass diese Zukunftsangst uns lähmt und uns heute schon habgierig oder geizig werden lässt. Das, was der reiche Kornbauer in unserem Text tut, das scheint ja im ersten Moment durchaus klug zu sein. Er ist sogar nachahmenswert. Er sorgt vor. Das soll er doch tun. Er kümmert sich offenbar fürsorglich auch um seine Seele. Bis Jesus oder in diesem Gleichnis Gott selber das wahre Problem dann aufdeckt. Denn seine Habgier zeigt doch im Grunde, ja, was zeigt das denn? Es zeigt, dass er Gott vergessen hat. War die gute Ernte, mit der Jesus sein Gleichnis begonnen hat, nicht ein deutliches Zeichen für die fürsorgliche Zuwendung Gottes? Doch anstatt Gott für die gute Ernte zu danken, kreisen seine Gedanken jetzt nur noch darum, die Gunst der Stunde zu nutzen und möglichst viel zusammenzuraffen. Ich will, heißt es dort immer wieder, ich will größere Scheunen bauen. Ich will jetzt für schlechte Zeiten vorsorgen. Ich will mir ein finanzielles Polster aufbauen. Ich will im Alter unabhängig sein. Klingt alles gut. Ist aber doch zu kurzfristig gedacht. Denn es bringt am Ende keinen bleibenden Ertrag. Die entscheidende Frage Gottes an ihn lautet ja, wem gehört am Ende, was du angehäuft hast? Jetzt gehört es dir. Aber wenn du mal nicht mehr lebst, wem gehört es dann? Erben hatte er wohl keine, zumindest lesen wir das in dem Gleichnis nicht. Er drehte sich und sorgte sich nur um sich selber. Falls er je Freunde hatte, dann hat ihn vermutlich seine Gier einsam gemacht. Der Mann hat keine Antwort auf Gottes Frage. Aber diese Frage, die geht uns allen. Wie lautet denn unsere Antwort? Ist es nicht so, dass uns alles, was wir haben, von Gott geschenkt ist und nur eine relativ kurze Zeit anvertraut ist? Sollte dann unser Umgang mit einer reichen Ernte oder mit einem plötzlichen Erbe nicht anders aussehen? Wäre es nicht angebracht zu fragen, ob wir mit unserem Reichtum nicht auch eine Verpflichtung haben? Ob damit nicht verbunden ist, denen zu helfen, die jetzt gerade Mangel leiden? Das wäre eine lohnenswerte Investition in das Reich Gottes, die Jesus am Ende seines Gleichnisses uns allen ins Herz legt. Wer Sehnsucht nach Sicherheit hat, der sollte seinen Reichtum an Geld und Gaben nicht horten, sondern mit denen teilen, die jetzt unter uns Not leiden, die unsere Unterstützung brauchen. Denn nur wer selber das Prinzip der Solidarität lebt, der darf in der Not dann zu Recht auch auf die Hilfe anderer hoffen. Solidarität. Miteinander. Füreinander sorgen. Das ist der Grundgedanke eigentlich des christlichen Zusammenlebens. Es ist auch das, was uns als Wertegemeinschaft in Europa eigentlich auszeichnet. Aber wir merken, es wird gerade irgendwie in Frage gestellt. Jetzt, wenn Krisen kommen, denkt doch jedes Volk, jede Gemeinde, jedes Land, jeder Einzelne irgendwie zuerst mal an sich. Was machen wir daraus? Das war schon zur Zeit der Bibel so, dass das eine Herausforderung war, wirklich miteinander zu teilen. Damit es nicht allein bei guten Vorsätzen bleibt, fordert deswegen Paulus mal im 2. Korintherbrief ganz konkret zur gelebten Solidarität auf. Hört mal, was er geschrieben hat. Jetzt solltet ihr die Sache zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Vorsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gaben an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, weil ihr anderen aus der Not helft. Es geht nur um einen gewissen Ausgleich. Heute habt ihr so viel, dass ihr ihnen helfen könnt. Ein andermal werden sie euch von ihrem Überfluss abgeben, wenn es nötig ist. Das meine ich mit Ausgleich. Erinnert euch daran, was die Heilige Schrift dazu sagt. Wer viel eingesammelt hatte, der hatte nicht zu viel. Und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts. Paulus erinnert daran, wie Gott sein Volk in der Wüste damals versorgt hatte. Um der Habgier zu wehren, durfte damals jeder nur so viel von dem Manna, das vom Himmel gefallen ist, oder des Morgens zum Auflesen auf dem Boden lag, nur so viel einsammeln, wie man für diesen einen Tag gebraucht hat. Wer vorsorgen wollte, Wer über den eigenen Bedarf hinaus gesammelt hat, der war am nächsten Tag sehr enttäuscht. Es wurde nämlich ungenießbar. 40 Jahre lang ging das so. Eine ganze Generation sollte auf diese Weise lernen, dass man sich auf Gott verlassen kann. Damit komme ich zum letzten Gedanken. Gott sorgt doch für uns. Das allein gibt doch uns die nötige Sicherheit. Nachdem Jesus das Gleichnis vom reichen Kornbauern erzählt hatte, da wendet er sich direkt an seine Jünger und sagt zu ihnen: Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt. Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Aber Gott versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Seht euch die Vögel an, sagt hier Jesus. Der Silas, der liebte das früher, die Vögel zu beobachten. Bei uns vom Fenster ist ein schönes Vogelhaus und da kommen sie immer und wissen jetzt schon wahrscheinlich über die Jahre, hier gibt es im Winter immer was zu essen. Und das findet er richtig toll. In Israel, da fällt fast nie Schnee. Da finden Vögel eigentlich immer was zu essen. Sie brauchen keinen Vorrat anlegen. Israel gilt als das wahre Vogelparadies. Wenn Gott schon die Vögel so umsorgt, um wie viel mehr, sagt Jesus hier, wird sich der Vater im Himmel um dich, um sein geliebtes Kind sorgen. Du bist doch sein Ebenbild. Also gib ihm die Sorge um deinen Lebensunterhalt doch ab. Vertrau ihm doch. Jesus sagt weiter, zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt. Dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Du kleine Herde, du brauchst keine Angst vor der Zukunft haben. Denn dir will der Vater sein ganzes Königreich schenken. Jesus blickt also mit seinen Jüngern auf Gott, auf unseren treu sorgenden Vater. Dieser Blick macht Hoffnung. Dieser Blick nimmt uns die Angst vor der Zukunft. Dieser Blick auf unseren fürsorglichen Herrn bewahrt uns vor Habsucht und macht die Gedanken und auch die Hände wieder frei. Frei, um anderen etwas von unserem Reichtum abzugeben. Ich fasse die 7 Punkte hier nochmal auf einer Folie zusammen. Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Habsucht, kann man zu Recht auch sagen, ist eine Todsünde, weil sie uns von Gott trennt. Habsucht ist eine Sucht, die uns gefangen nimmt. Und daher warnt Jesus vor Habsucht immer wieder. Er zeigt zudem, wie Habsucht überwunden und geheilt werden kann, durch sein eigenes Vorbild. Er lebt es uns vor, was Hingabe bedeutet. Habsucht ist heilbar, das dürfen auch wir wissen. Hinter der Habsucht verbirgt sich oft die Sehnsucht nach Sicherheit. Doch die, und das möchte man mitnehmen heute, die kann doch letztlich nur einer stillen, unser guter Gott. Daher wollen wir das uns auch heute daran erinnern lassen, Gott sorgt für uns. Das allein gibt uns Sicherheit und nimmt uns die Angst vor der Zukunft. Amen. Ich möchte beten mit uns. Ja, Jesus, danke, dass deine Worte auch heute noch zählen und gelten und dass wir sie heute auch wieder für uns hören dürfen. Und du weißt, wie es uns da gerade geht, ob wir vielleicht auch gerade Sorge hätten, was die Zukunft bringt und es irgendwie unsere Hände krampfhaft zumacht. Ich möchte dich bitten, dass du uns davon heilst, dass du uns lernst, wirklich dir zu vertrauen und so auch die Augen und die Hände zu öffnen für die Menschen, die jetzt gerade unsere Hilfe brauchen. Herr, danke, dass du uns da gebrauchen möchtest, um denen zu helfen, die jetzt gerade Mangel haben. Und wir haben es hier gerade gehört, da dürfen auch wir darauf vertrauen, dass wenn es uns mal nicht so gut gehen sollte, dann wirst du die Herzen der Menschen bewegen, die uns helfen können. Darauf lass uns vertrauen. Wir beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.